Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Und heute geht es um die geistige Welt, um Zwischenwelten, um die Akasha-Chronik. Haben Sie vielleicht auch schon gehört? Gibt es sowas? Wie real ist so etwas? Ich möchte dies gerne mit jemandem betrachten, der ein bisschen mehr sieht im Leben, als es ich je gesehen habe. Es ist der Dr. André Peter, ein guter Freund unseres Hauses. Und ich freue mich auf diese philosophische halbe Stunde. Bleiben Sie dran, es geht gleich los. Und da ist er wieder. Ganz herzlich willkommen, lieber André.
Danke, dass ich hier sein darf.
Gerne. Lass uns auf diese Reise gehen. Akasha-Chronik, mit dem Wort kann ich noch am meisten anfangen.
Ja.
Da sagt man, das ist, alle Informationen sind hier drin enthalten. Vielleicht Richtig. Kann man aber auch von morphogenetischen Feldern sprechen, wo Sheldrake, der Robert Sheldrake darüber redet.
Sheldrake, ja.
Kann man aber auch sagen, das ist ein Informationsfeld.
Richtig.
Weil die Medizin, die Moderne, redet ja von Informationsfeldern.
Richtig. Ja.
Also würde ich auch sagen, in der Akasha ist alles enthalten. Meinst Richtig. Du wirklich, dass da alles enthalten ist? Alle Informationen von dir, von mir, vom früheren Leben, alles, was ist,
es ist alles Schwingung, ja. Selbstverständlich ist das alles vorhanden. Es geht nichts verloren, das weiß auch die Physik. Keinerlei Energie geht je verloren. Sie wird höchstens umgewandelt. Und eben, das trifft für die Akasha-Chronik auch zu. Der Raum hier, ja, wir sind hier anwesend. Wir als menschliche Wesen sehen nur uns zwei. Aber da sind andere Energien auch vorhanden, die früher mal hier schon tätig waren und so. Eben, das ist nicht verloren gegangen. Das ist alles gespeichert eben in dem, was der Rudolf Steiner die Akasha-Chronik nannte, die er auch lesen konnte. Er konnte also hineingehen an einem Ort und schauen, was da früher schon für Energien am Werk waren. Und wenn wir uns unser eigenes Leben betrachten, dann haben wir wahrscheinlich alle irgendwo Situationen, wo wir merkten, da ist sonst noch was. Das sind nicht nur wir allein, das sind sonst noch Energien. Für mich trifft das sehr zu auf meine Kindheit, zu Hause. Da habe ich alles Mögliche wahrgenommen. Da hörte ich Schritte auf der Treppe und so weiter. Oder meistens, wenn die Eltern nicht da waren, oder da ging plötzlich sogar mal ein Laden, Fensterladen ging zu, es war, ohne dass es gewindet hat. Wer weiß, wie solche Dinge passieren. Wenn ich das nachher erzählte, dann hat man gesagt, ja, komm mal auf den Teppich da, bleibe in der Realität und so weiter. Nicht wahr? Wobei eben, was ist diese Realität? Ist immer eine Spiegelung dessen, was wir denken, nicht etwas, was an sich so vorhanden wäre. Mhm. Es ist alles Schwingung, dass diese Schwingungen eben vorhanden sind. Was spricht dagegen? Mhm. Wir haben, ja.
Ich habe da so ein kleines Bild im Kopf. Meine Energie geht nie verloren, wie du sagst. Und meine, in dir steckt auch eine Energie, verdichtet jetzt in diesem Körper.
Richtig.
Wenn sie jetzt diese Energie aus dem Körper verabschiedet, ist sie meiner Erachtens viel größer.
Richtig.
So, und das kann man natürlich wieder zusammendrücken in einen Körper rein. Okay, aber wenn diese Energie da ist, könnte ja auch sein, dass eigentlich diese Energie alle unsere Vorfahren, alle unsere Verwandten, alle hier sind, nach wie vor, nur können wir sie nicht sehen, weil sie nicht verdichtet sind, oder?
Das ist richtig, ja.
Und da frage ich mich eben, was ist dann ein ehemaliger Verwandter, der jetzt da irgendwie als Energie spürbar ist, und was ist denn eigentlich ein Geistwesen?
Ja, eben, also, es ist alles Schwingung, vor allem nicht. Wenn du sagst, alle unsere Verwandten, alle unsere Ahnen und so weiter sind da, jein. Die können da sein, wenn sie das selbst mal wollen und wenn wir das auch wollen. Also, wir können Energien näher zu uns heranbringen. Durch unsere Einstellung, durch gewisse Rituale und so weiter, können wir solche Wesenheiten, solche Schwingungen rufen und in unsere Gegenwart hineinbringen. Und das entspricht auch der Physik eben mit dem Quantenfeld, in dem alles vorhanden ist. Ich kann alles aus diesem Quantenfeld herausholen, wenn ich will, in die Materialität hineinholen. Also so können gewisse Ahnen, die uns beeinflusst haben, wirklich vorhanden sein. Da kenne ich auch ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. In unserem Haus, wo wir wohnten, da hat es ein bisschen gespuckt. Mein Vater konnte immer schlecht schlafen. Bis wir dann einen Heiler kennenlernten, der ein bisschen Einsichten in andere Welten auch hatte, der hat uns gesagt, da ist noch der Vater von ihm vorhanden, der nicht weggekommen ist von der Erde. Der spuckt da noch herum, versucht sich über ihn dann auszudrücken. Er hat uns dann ein Amulett gemacht, das wir bei der Tür aufhingen, und von da an schlief mein Vater ruhig und auch der Spuck war vorbei. Also,
ich kenne viele solche Fälle.
Ja.
Es ist nur faszinierend, oder? Oder irgendwelche Kriegsschauplätze, wo wirklich die Energie ganz schlecht ist. Ja. Und plötzlich ist es nachher wieder gut, weil irgendwelche Leute irgendwas gemacht haben.
Das ist richtig. Ja, eben. Zweifellos. Eben. Wir haben nicht das Instrumentarium, um solche Dinge plausibel für jedermann sichtbar zu machen. Nicht? Mhm. Leider Gottes. Eben, wir können uns da nur wieder, ja, für die einen Leute sind das einfach wilde Spekulationen hineinflüchten, für andere Leute sind das Tatsachen, wie die Tatsachen hier in unserem alltäglichen Leben. Mhm. Wenn man damit zu tun hat, immer wieder, dann kann man eigentlich im Laufe der Zeit nicht mehr zweifeln. Es gibt einfach feinstoffliche Dinge, die die einen halt wahrnehmen, die anderen nicht. Du gehst durch einen Wald. Viele Leute merken, dass da noch allerhand Wesen rum sind. Woher kommt in der Mythologie, woher kommen die Trolle und Feen und so weiter? Das sind auch offensichtlich Menschen, die ein Sensorium hatten, die wahrnehmen konnten, dass da noch anderes Leben ist. Und warum ist es dann so? Ich gehe durch einen Wald. Da gibt es Stellen, da fühle ich mich äußerst unwohl. Ich fühle mich wie beobachtet oder ich weiß nicht was. Ja, warum? Was ist da im Hintergrund? Sind da nicht eventuell eben noch feinstoffliche Energien, die nicht einfach alle wahrnehmen? Ein anderer fühlt sich hier vielleicht ganz wohl.
Also weil diese eine Parallelwelt, oder?
Ja, weil diese Energien mit ihm nichts zu tun haben. Die kratzen ihn nicht.
Aber das könnte man als Parallelwelt bezeichnen, weil die in einer anderen Dichtung ein Leben führen, wo wir nicht sehen oder vielleicht auch umgekehrt nicht.
Ja, gut, andere Parallelwelten ist mir nicht so sympathisch. Ich finde, es ist eigentlich alles ein großes Ganzes. Und einfach unsere Wahrnehmung von diesem großen Ganzen ist unterschiedlich. Die einen nehmen das ein bisschen wahr, die anderen wieder anders.
Das ist eine Frequenzfrage. Unser Auge sieht ja nur ganz wenige Frequenzen und alles, was richtig unten ist und was oben ist, sehen wir nicht.
Richtig.
Aber dass es mich nicht sehen, ich sage jetzt auch mal, das Infrarotlicht sehen wir ja auch nicht. Heißt
zum Beispiel,
nicht, dass es nicht da ist, oder?
So vieles, was wir nicht sehen, wenn du denkst, das sichtbare Spektrum für unsere Augen, sichtbare Spektrum, ist ein sehr, sehr kleiner Bereich aus dem ganzen Schwingen.
Aber das ist die Wahrheit. Und darauf wird unsere Wissenschaft aufgebaut, oder?
Wir glauben, das sei die Wahrheit. Du kennst ja sehr gut auch all die optischen Illusionen, nicht? Was ist eine Fata Morgana? Ist das die Wirklichkeit?
Ja.
Ist da Wasser auf der Straße? Nein. Das ist die, wir sehen Wasser, aber es ist eine Spiegelung, die durch Temperatur und Luftfeuchtigkeit zusammen zustande kommt, nicht wahr? Aber es ist nicht etwas, was an sich real ist. Es hat für uns eine gewisse Realität. Aber es ist wie bei den Träumen. Wenn du träumst, die Träume sind unglaublich real, nicht wahr? Die können uns erschrecken oder uns erfreuen. Und dann erwachst du und dann merkst du, aha, der Traum hat schon mit mir zu tun. Aber das bin nicht ich. Das ist eine andere Schwingung, die da mit mir in Verbindung getreten ist. Das ist alles.
Was interpretierst du mit dem Wort Zwischenwelten?
Das sind schon, also Zwischenwelten sind für uns Welten, zu denen wir nur teilweise oder bis zum Teil wieder gar nicht Zugang haben. Aber eben, das sind Bereiche in einem riesigen Spektrum, zu denen wir durch Resonanz oder was weiß ich, Zugang haben oder eben nicht. Es sind Welten, die genauso real sind wie unsere Welt hier. Was ist diese Wirklichkeit? Ist immer Spiegelung unserer eigenen Vorstellungen, sonst gar nichts. Ich habe das schon früher mal gesagt, eben das Studio hier, eine Realität. Ja. Nun stell dir vor, du siehst, was du hörst und hörst, was du siehst. Und dem hat sich nichts verändert, aber du nimmst ihn in einer ganz anderen Art wahr. Du bist in einer anderen Wirklichkeit dann, nicht?
Ja, ganz andere Welt dann auch.
Ja, eben, das sind für mich Zwischenwelten, wenn du so willst. Ist also eine andere Wahrnehmung dessen, was an und für sich vorhanden ist. Und da wir beschränkte Wesen sind, leider Gottes, als Menschen, haben wir immer nur zu einem gewissen Teil dessen, was uns umgibt, Zugang. Und anders bleibt uns verborgen. Deshalb Leute dann zu stigmatisieren, die dann etwas anderes wahrnehmen und einfach zu sagen, das sind Spinner, das ist ein bisschen einfältig, weil dann beurteilen wir die ganze Welt nur nach dem, was in unserem Schädel Platz hat, in unserer Vorstellung. Und die ist, weiß Gott, nicht das Maß der Dinge.
Ja, großen Illusionen ausgesetzt.
Ja, absolut. Illusionen jeglicher Art, jeglicher Schattierung.
Aber lass mir mal nochmals das Wort Geister ansprechen. Was ist denn aus deiner Sichtweise ein Geist?
Hier sind zwei Geister.
Ja, wir sind zwei Freigeister jetzt gerade.
Hier sind zwei Geister, die in einem Körper inkarniert sind. Nicht dort.
Okay,
aber also natürlich sind wir Geistwesen. Und so gibt es auch andere Geistwesen. Okay. Und eben, das ist auch aus der Sterbeforschung und so weiter, ist das bekannt auch. Es gibt Menschen, sagen wir, die kommen zu Tode durch einen Unfall oder sonst ein dramatisches Ereignis und sind durch diese Veränderung ihres Zustandes derart überrascht, dass sie nicht fähig sind, von der alten Realität, in der sie lebten, loszulassen. Die versuchen dann krampfhaft auch, sich durch andere Wesenheit wieder auszudrücken. Nicht mal, das sind im Prinzip arme Wesenheiten, denen man eigentlich den Weg ins Licht weisen muss. Die soll man da hinführen, wo sie eigentlich hingehören. Dann lassen sie uns auch in Ruhe. Das sind sogenannte Geister, nicht wahr? Mhm. Aber eben, es ist Energie, es sind Schwingungen und wir sind zwei Geister, die im Moment gerade diesen Körper haben und uns so ausdrücken können in einer für uns Menschen möglichen Art der Kommunikation. Aber da gibt es noch ganz andere Arten der Kommunikation. Wenn du denkst, all die Therapeuten, die zum Beispiel mit Tieren sprechen und so weiter, ja, spinnen die alle? Offensichtlich nicht. Ich habe solche Beispiele wirklich aus ganzer Nähe erleben können. Ein Kollege von mir, der einen Zugang zu einem Pferd hatte. Dieses Pferd war bissig, hat alle anderen Pferde gebissen, wurde selbst auch gebissen, wurde verletzt dadurch. Und er hatte mit diesem Pferd gesprochen und das Pferd konnte ihm sagen, aus den und den und den Gründen bin ich so und so. Und er hat dann mit dem Pferd gesprochen, gesagt, könntest du das nicht auch mal so anschauen? Und von daher war das Pferd nachher völlig friedlich, wurde nicht mehr gebissen, hat selbst nicht gebissen. Da hat also ein Wandel stattgefunden, auf einer Ebene, die wir als normale Menschen natürlich nicht nachvollziehen können. Aber das heißt noch lange nicht, wenn wir mit unserem Verstand etwas nicht nachvollziehen können, dass es deswegen nicht existent ist. Nicht? Eben die Welt reduzieren zu wollen auf unseren kleinen Geist, auf unser kleines Universum da oben, ist schon ziemlich vermessen. Wir müssen über kurz oder lang feststellen im Laufe eines Lebens, dass es noch ein bisschen mehr gibt, als was dann in unsere Birne hineinpasst. Mhm. Das ist einfach, gut, ist eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Wie wahrscheinlich ist das für mich auch? Und je nach Leben, das man führt, kommt man eben in Berührung mit solchen Phänomenen oder eben nicht. Vielleicht ist das etwas, was wir brauchen, um uns weiterzuentwickeln. Dann werden wir damit auch in Berührung gebracht. Vielleicht brauchen wir das nicht, haben ganz andere Dinge zu entwickeln. Dann ist es für uns nicht relevant. Aber das heißt nichts über, wie echt ist das, wie existent ist das oder nicht. Ne? Mhm. Wir bilden uns, wir nehmen ja aus der Wirklichkeit immer das heraus, was wir zu brauchen glauben. Und oft ist es halt auch nur ein Glaube. Mhm. Und wir würden noch anderes brauchen, aber das sehen wir nicht im Moment.
Inwiefern ist es in deinen Heilertätigkeiten, die du jetzt schon viele Jahre betreibst, von Bedeutung gewesen?
Es ist schon immer mal wieder von Bedeutung, weil ich immer wieder erlebe, dass Menschen zu mir kommen, die in irgendeiner Art behändigt sind, eben von anderen Geistwesen, nicht wahr? Und die haben schon alle eine gewisse Gemeinsamkeit, nämlich ihre Aura ist meistens ziemlich offen und sie lassen das ebenso zu, dass andere Bewusstseinsformen sich in ihr eigenes Bewusstsein hineinmischen und da unter Umständen allerhand Unruhe und Krankheit verursachen auch.
Also sogenannte Besetzungen auch.
Zum Beispiel, ja. Eben, du weißt ja, du kennst das, die Kirche hat immer schon auch Exorzismen ausgeübt.
Ich habe das Wort gerade im Kopf gehabt, ja.
Ja, nicht wahr? Wo man also versucht, eben solche negativen Beeinflussungen loszuwerden, durch ganz bestimmte Rituale, durch bestimmte Formen, auch Energieformen, das loszuwerden. Ein ganz uraltes Ritual eines Exorzismus ist, eine weiße Kerze anzuzünden, die man vorher gesegnet hat. Mit der hat man gebetet oder ich weiß nicht, wie man sie dann gesegnet hat. Die lässt man völlig runterbrennen und legt daneben eine Bibel, geöffnet im Johannesevangelium. Weil Johannes war wohl der unter den Evangelisten, der von der geistigen Welt am meisten mitgekriegt hat. Das ist ein Ritual, das hilft. Ich habe das schon mit verschiedenen Patienten, die solche Phänomene hatten, habe ich das gemacht. Mit gutem Erfolg. Die waren nachher nicht mehr behändig. Die konnten plötzlich wieder schlafen, waren nicht mehr hypernervös und weiß ich nicht was, übersensibel auf alles möglich. Nicht mehr.
Das ist ein spannendes Beispiel, wo man sich jetzt einfach wieder mit unserem Verstand fragt, wie kann das jetzt sein?
Selbstverständlich nicht. Aber eben, gibt halt noch mehr Dinge im Himmel und auf Erden, als unsere Schulweisheit uns lehrt. Und ich glaube, wir fahren gut daran, dass wir alles ein bisschen hinterfragen, auch unsere sogenannten Wahrheiten. Wie viel Wahrheitsgehalt steckt dahinter? Oder ist es eventuell nicht so, dass wir auch da eben in dieser Wahrheit nur wieder einen Bruchteil eines Ganzen wahrnehmen und nicht mehr? Und es ist schon ziemlich vermessen und irgendwo ein bisschen überheblich auch, wenn wir glauben, dass wir mit unserem Verstand einfach alles erfassen können, was da um uns herum existiert. Der Verstand führt uns in die Irre immer mal wieder, nicht? Der Verstand ist fähig zu Syllogismen, überlogischen Schlüssen und so weiter, die uns völlig in die Irre führen. Wenn wir vom Herz ausgehen, sind wir schon besser dran. Das trifft sich auch mit der heutigen Forschung. Es hat sich gezeigt, dass Millisekunden, bevor ich einen Gedanken habe, vom Herzen her ein Impuls kommt, und der ist 60-fach stärker als das, was nachher vom Kopf herkommt. Und wenn du schaust, so gewisse Rituale, wie macht man das im Osten, Indien und Asien überhaupt? Die Grußform ist so, ja, so oder so, je nachdem. Man begibt sich durch Berührung in sein Herz und lässt sein Herz wirken. Das ist auch das, was der Joe Dispenza aufgenommen hat in seinen Seminarien, die er macht. Er lernt die Leute eben Kohärenz, wie er das nennt, herzustellen zwischen Kopf und Herz. Indem man rein mal das Herz berührt, das bringt unser Bewusstsein schon dazu, dass er sich aufs Herz konzentriert. Und dann lässt er durch das Herz atmen und so weiter, lässt das Herz eigentlich die Führung übernehmen im ganzen Prozess und kommt damit zu erstaunlichen Resultaten, immer wieder in seinen Seminaren. Da passieren Heilungen, da weiß kein Mensch, wie das geht. Und immer wieder passiert das, weil er eben diese Verbindung Herz und Verstand zustande bringt. Wenn wir dem Verstand das Vorrecht geben, das führt uns in die Irre. Weil der Verstand bleibt meistens immer im Äußeren. Und da können wir suchen, solange bis wir grau werden. Da finden wir die Lösung nicht. Die Lösung liegt hier drin, nicht da oben. Ebenso ein Syllogismus, der noch von jedem kleinen Kind erkannt wird. Wo bist du aufgewachsen?
Zürcher Oberland.
Also, du bist ein Zürcher. Schweizer. Jeder Zürcher ist ein Schweizer. Einverstanden, mhm, oder? Das ist doch eine Gleichung. Kann man doch umkehren. Jeder Schweizer ist ein Zürcher. Blödsinn, nicht? Das erkennt noch jedes Kind. Mhm. Aber wir machen das in jeder Verfeinerung, nicht? Mhm. Und gehen uns eigentlich damit selbst auf den Leim, nicht? Und eben, ich finde es vermessen zu glauben, dass das, was wir verstandesmäßig erfassen können, nachvollziehen können, dass das die ganze Realität, das ganze Universum zu beschreiben vermag. Da gibt's halt in Gottes Namen noch andere Formen. Genauso vermessen, wie es ist, wenn wir glauben, unsere Lebensform hier auf der Erde mit Wasser und Sauerstoff sei die einzig mögliche Lebensform. Da hat's immer Menschen gegeben, die auch mit anderen Lebensformen in Berührung kommen konnten und sehen konnten, dass es das gibt. unsere Suche im Weltall nach erdähnlichen Planeten ist ja wunderschön, aber das sind, weiß Gott, nicht die einzigen Lebensformen, die existieren können. Da gibt's noch ganz anderes. Und das wissen Leute, die eben den Zustand des Samadhi erreicht haben oder solche Zustände, wissen das sehr genau, dass es da noch ganz anderes gibt als das, was sich unseren fünf Sinnen eben erschließt. Die sind beschränkt. Das müssen wir einfach mal zur Kenntnis nehmen.
Ja, trotzdem wird Hans immer wieder suggeriert, dass die Wahrheit in diesen wenigen Frequenzen drinsteckt, die wir halt sehen. Weil nur was wir sehen, glauben wir.
Das ist so. Ja.
Und alles ringsherum ist einfach ein Spukgespenst.
Ja. Und wie gefährlich ist es, nur das zu glauben, was wir sehen? Mhm. Wie gefährlich, das hat uns schon sehr oft in die Irre geführt. Wir glauben Dinge zu sehen und glauben, das ist so, das muss so sein, kann nicht anders sein. Und da sehen wir einfach wirklich nur einen Bruchteil dessen, was existiert.
Mhm. Das sehe ich auch so, genau. Nun, ich habe noch das Wort Orgon hier auf meiner Liste, was ich noch nicht so zuordnen kann.
Ja, es gab ja dann Wilhelm Reich, der dann mit gewissen Energien gearbeitet hatte, die andere auch schon kannten. Nikola Tesla war mit seinen Forschungen überhaupt nicht weit entfernt von dem, was ein Wilhelm Reich gefunden hat. Er hat das Orgon-Energie genannt. Das ist eine ganz bestimmte Form von Energie, die nicht mehr ganz in den elektromagnetischen Bereich hineingehört, sondern ein bisschen darüber hinausgeht. Er hat festgestellt, wenn man gewisse Materialien nimmt und zusammenfügt, lassen die von der ganzen kosmischen Energie, die uns ja ständig umgibt, nur gewisse Dinge durch, die einen Effekt haben auf den Körper, die zum Beispiel harmonisieren können. Er hat eben dann seinen Orgonkäfig gebaut. Das ist so ein Kasten, in den man sich so reinsetzen kann. Und der lässt eben nur diese Strahlung durch. Und wenn man da drin sitzt, also die meisten Leute kommen dann nach 20 Minuten spätestens wieder raus, weil sie spüren, dass sie das bewirkt. Eine Energie, die nicht neu ist, die von all alten Völkern und so weiter schon bekannt war, die Pyramiden in Ägypten. Auf einem Drittel der Höhe der Pyramide passieren eigenartige Dinge. Da wird Milch zum Beispiel nicht sauer, bei 40 Grad in Ägypten doch ein Kunststück, nicht? Fleisch vergammelt nicht. Rasierklingen, die schartig sind, werden wieder geglättet, weil sich die Moleküle wieder ausrichten. Solche Dinge passieren da. In Südengland, die Grabhügel, hat man festgestellt, die Beschichtung dieser Grabhügel. Da waren auch vier verschiedene Elemente übereinander geschicht. Die haben dazu geführt, dass im Grabraum, in der Grabkammer, der Körper zum Beispiel nicht verweste, ohne Einbalsamierung. Solche Dinge. Eben, da finden ähnliche Prozesse statt. Also das sind Energien, die existent sind. Die Wissenschaft beschäftigt sich auch mit der Organenergie. Es gibt am Bodensee in Langenargen, gibt es das Bodensee-Institut, die arbeiten mit dieser Energie. Die haben also auch schon fertiggebracht einen Tümpel, der völlig von Algen kaputt gemacht wurde, nicht mehr lebendig war. Mit Orgonenergie haben sie den bearbeitet. Und nach 14 Tagen war das wieder ein gesunder Teich mit einer gesunden Biologie. Nicht wahr? Mhm. Ja. Eben. Das sind solche Energien, mit denen man sich beschäftigen kann. Eben der Tesla hat auch mit solchen Energien gearbeitet. Er hat ja einen Flugkörper entwickelt, den hat er auch vorgeführt. Nur hat er das Geheimnis, wie der dann funktioniert, den leider mit ins Grab genommen. Aber der hat auch solche Energien gekannt. Wir sind umgeben von allen möglichen Formen von Energien, von denen wir einfach noch keine Ahnung haben. Das heißt aber nicht, dass sich diese Energien nicht eventuell um uns kümmern und auf uns Einfluss nehmen, ohne dass wir das eben feststellen können. Leider Gottes. Ich meine, auch etwas, was in den Erlebnisbereich eines jeden Menschen gehört. Warum ist dir wohl mit einer anderen Person? Kannst du das irgendwann was festmachen? Nein, du merkst einfach, die Person tut mir das. Da fühle ich mich wohl, da kann ich sein, der ich bin. Bei anderen Menschen merkst du, meine Güte, sehe ich am liebsten von hinten. Ja, warum? Kannst du das auch nicht festmachen normalerweise? Das ist ein erster Eindruck, der dich überfällt. Wir haben das alle noch in uns, dieses Gespür, nicht wahr? Und reagieren darauf. Gut, man kann das dann auch materialisieren mit der Physiognomie zum Beispiel. Man kann sehen, die Nase sieht so und so aus, die Ohren so und so, der Mund. Das bedeutet alles etwas. Selbstverständlich bedeutet das alles etwas. Aber dahinter sind eigentlich wieder Energien, die ja machen, dass diese Form dann so aussieht.
Ich danke dir ganz herzlich, lieber Dr. André Peter. Danke, dass du uns auf diese Reise mitgenommen hast, durch diese unsichtbaren Welten, wo man einfach wirklich kritisch, nicht nur kritisch, sondern auch weltoffen hinschauen darf und sagen, ja, wir sind sehr eingeschränkt mit unseren Sinnen, und etwas zu verurteilen, was andere vielleicht eher erkennen können, weil sie vielleicht da ein bisschen feinfühliger sind, ist auch vermessen, sondern vielleicht einfach so stehen zu lassen.
Richtig.
Das scheint mir schon der Schlüssel zu sein. In diesem Sinne, herzlichen Dank nochmal.
Danke ebenfalls.
Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, wir konnten Sie auch ein bisschen unterhalten über diese Reise in so Akasha-Chroniken rein, in Dinge, in Energieformen, die wir so mit unseren Sinnen gar nicht sehen können oder auch nicht wahrnehmen können, spüren können. Aber vielleicht ist es trotzdem alles da und vielleicht ist alles viel, viel komplexer, als wir jemals glauben können. Aber wir sind da und wir dürfen die Erfahrungen sammeln. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.